Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir sind hier in Wien auf der GTH und haben heute einen Gast bei uns.
Ja, Tom Altmann. Ich grüße dich, Tom.
Hallo Susanne, hallo Björn.
Hallo Tom. Tom, erzähl doch mal kurz, warum bist du hier auf der GTH in Wien?
Ich bin Geschäftsführer eines Homecare-Unternehmens. Wir sind seit 2015 im Bereich der seltenen Erkrankungen tätig und da zu schon 70-80% in der Hämostasiologie, ganz klassisch Hämophilie A, Hämophilie B, vom Willebrand-Syndrom, aber auch seltene Faktormängel. Und ja, wir sind hier, um Neuigkeiten zu erfahren, zum Schauen, was tut sie in der Community. Und
ja, und das Networking, glaube ich, ist immer ganz wichtig. Partner und Dinge zu erfahren, was andere vielleicht auch an Dingen mehr brauchen. Denn ich kann mich erinnern, ich habe dich auch auf irgendeiner der ganzen Veranstaltungen auch kennengelernt über den Martin Olivieri.
Genau.
Und Martin schwärmte in hohen Tönen von dir, dass du dich sehr fokussiert auch auf die kleinen Kinder auch mit, also fokussiert hast sozusagen, dass die kleinen Kinder dich auch sehr bewegen und dass du dich sehr um sie bemühst und auch das Drumherum Mitarbeiter am Start hast, die sich auch sehr liebevoll und auch wirklich mit den kleinen Venen gut auskennen, glaube ich, ne?
Genau, Susanne, also das ist so unser Steckenpferd. Also ich würde sagen, schon fast 80% unserer Patienten sind die ganz Kleinen, also so genau. Die klassischen Pups. Also Pups, habe ich gelernt, muss man immer übersetzen. Das sind die primär unbehandelten Patienten, so im Altersdurchschnitt zwischen 6 und 12 Monaten.
Genau.
Unser jüngster Patient war 12 Tage alt.
Ja.
Und
okay.
So bewegt sich unser Patientenspektrum, das, wo wir mir unterstützen. Aber das heißt nicht, dass wir nicht auch ältere Patienten unterstützen. Unser ältester Patient war, glaube ich, tatsächlich nahe 100.
100, ja. Okay.
Ja, und weißt du, der Homecare kommt dann auch oft zum Tragen, Björn, Patienten, die eine milde oder moderate Hämophilie haben, die es noch nicht so gewohnt sind, in der Prophylaxe zu sein und die es auch nicht benötigen, kriegen einen operativen Eingriff und sind es gar nicht gewohnt, zu spritzen, eigenständig zu spritzen. Und da kann ich dir sagen, ist ein Homecare ein Segen. Sie müssen nicht zum Arzt, sie müssen nicht zu uns unbedingt ins Hämophiliezentrum. Und da sind wir wirklich glücklich und die Patienten erst recht, dass wir den Homecare haben.
Mhm. Du kommst aber sicherlich nicht nur zum Spritzen vorbei, oder?
Nee. Also unsere primäre Aufgabe beim Patienten ist tatsächlich das Schulen des Medikaments, also die Anwendung des Medikaments. Das beginnt schon bei der Zubereitung, bei der sogenannten Rekonstitution. Wie macht man das sauber, steril, ohne dass man irgendwas verunreinigt. Und das ist vor allem auch ganz am Anfang bei der Therapie sehr wichtig, weil die Erfahrung hat gezeigt, es kommt ja eventuell immer wieder mal zu einem kleinen Zwischenfall, wo vielleicht auch der Patient jetzt nicht durch uns unterstützt wird oder durch das Zentrum und zum Beispiel ein Notarzt kommt, um den Faktor zum Verabreichen oder in einer Peripherieklinik muss, um da substituiert zu werden. Und meistens, durch das, dass es ja doch um eine seltene Erkrankung handelt, sind die Ärzte dann nicht so routiniert, was das Zubereiten von den Faktorpräparat anbelangt. Und da hat sich halt gezeigt, wenn das die Eltern in erster Instanz schon mal selber können, ist der halbe Krieg schon mal gewonnen, weil dann kann nämlich der Patient oder die Eltern den Arzt anleiten, wie man das macht. Genau. Und dann in nächster Instanz natürlich dann auch irgendwann die Schulung der Selbstinjektion.
Ja. Wie lange begleitest du die, fangen wir mal bei den Kindern an oder den Säuglingen, fangen wir mal dem mal an, wie lange begleitest du die? Über wie viele Wochen, Monate, Jahre?
Also das kann man eigentlich gar nicht so genau sagen. Also wir haben jetzt insgesamt 350 Familienpatienten in der Betreuung und im Schnitt würde ich jetzt sagen, bei den ganz Kleinen sind wir bei circa einem halben Jahr. Also es kommt immer darauf an, wie der Wunsch des Zentrums ist, wie lange das man begleitet. Dann natürlich noch auf die Venensituation des Patienten, auf die Motivation der Eltern und auf die mechanische Fähigkeit der Eltern. Also wir haben ja tatsächlich auch schon Patienten betreut, die innerhalb von 4 Wochen dann die Injektion sicher und zuverlässig selber gemacht haben. Aber das ist nicht die Regel, sondern ich würde jetzt sagen, so ein Durchschnittswert ist 6 Monate.
Ja, wobei aber 4 Wochen ja schon schnell ist, ne? Weil wenn ich überlege,
genau,
aber das war, das ist, wenn ich überlege, wie das bei uns im Studium ist, da haben manche länger gebraucht.
Oder?
Die wollten Ärzte werden.
Genau, aber, aber da waren natürlich alle Faktoren perfekt. Also das Kind ist an die Kopfvenen punktiert worden, hat wirklich ganz dicke und prominente Venen gehabt. Die Eltern waren sehr motiviert und das mechanische Können, das Feingefühl war vorhanden und da hat dann nichts dagegen gesprochen, dass die dann auch das Kind selber substituieren. Ja, aber das ist natürlich nicht der Regelfall.
Wie gesagt, ein Assistenzarzt, der ist auch motiviert, weißt du? Also ich meine, und hat wahrscheinlich auch hervorragende Voraussetzungen. Also ich muss sagen, sensationell.
Hut ab vor den Eltern.
Oder?
Aber man muss sagen, Susanne, also wie gesagt, der Assistenzarzt findet ja meistens dann auch immer dem Patienten in einer Ausnahmesituation vor, dass er vielleicht weint, dass er jetzt nicht glücklich ist mit der Situation da in der Klinik und vielleicht auch nicht immer die perfekten Venen.
Okay. Er bricht eine Lanze für unsere Fachgruppe. Sehr nett von dir. Danke dir, Tom.
Kommen auch andere Themen zur Sprache? Also neben jetzt Auflösen der Präparate und Substitution?
Also wir versuchen halt, die Patienten möglichst vollumfänglich zum Unterstützen und zum Beraten. Also was natürlich ein großer Punkt ist, ist auch die klinische Beurteilung des Patienten. Also wenn uns natürlich vor Ort zwischen den Substitutionen irgendwas auffällt, zum Beispiel am Gangbild, an der Motorik, dann wird das natürlich erfasst, teilweise eine Fotodokumentation gemacht. Und wir stehen natürlich auch immer in direktem Kontakt mit dem jeweiligen Zentrum. Also da kann Susanne ein Lied davon singen, dass sie teilweise zu sehr ungerüstlichen Zeiten dann Anruf oder irgendwelche Bilder weiterleite von einem Patienten mit der Bitte oder mit der Fragestellung, was soll man jetzt da machen, wie soll es da weitergehen? Das ist natürlich auch ein großer Punkt.
Das heißt aber auch, dass du dann auch zu diesen unchristlichen Zeiten bei den Patienten bist?
Also entweder ich oder meine Mitarbeiter. Also wir machen mal so Patientenbetreuungsprogramme deutschlandweit und haben jetzt im Außendienstsektor aktuell 46 Außendienstmitarbeiter. Aber der Vorteil ist, also ich bin nicht nur Geschäftsführer, sondern in der Grundprofessur Gesundheits- und Krankenpfleger. Also wenn Not am Mann ist, fahre ich natürlich auch zu den Patienten. Nicht nur, wenn Not am Mann ist, sondern ich habe auch bestimmte Patienten da, wo ich initial die Versorgung übernehme und dann erst an einen Mitarbeiter abgebe.
Susanne, wenn du von ihm jetzt so eine Nachricht bekommst, was machst du?
Na, ich reagiere sehr schnell, sage ich dir, weil ich genau weiß, er schreibt mir nicht einfach nur so, er schreibt mir mit einem Hintergrund, ich brauche dich jetzt. Und dann kann ich auch nicht sagen, ich schaue mal, ich gucke mal, sondern ich weiß, er schreibt mir, weil er auch die Notwendigkeit sieht zur tatsächlich, dass wir miteinander sprechen und auch gewisse Dinge ganz schnell auch auf dem kurzen Dienstweg tatsächlich auch klären. Interessant ist aber auch, wenn Tom mir eine Sprachnachricht hinterlässt, sodass ich so ein paar Dinge nochmal mit ihm besprechen will. Ich möge ihn doch anrufen, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Dann werden Dinge auf den Tisch gelegt, so, naja, magst du nicht nochmal vielleicht bei der Familie nochmal nachhorchen? Ich glaube, da musst du noch das aufklären und vielleicht das noch besser, vielleicht ist das noch nicht ganz angekommen, diese Thematik. Also interessant ist, es ist eben tatsächlich, deswegen zielt auch deine Frage darauf hin, Tom ist dafür eigentlich bekannt dafür. Es ist nicht nur das Spritzen und das Vorbereiten und die Eltern zu schulen und so weiter und die Kinder zu sehen mit ihren Blutungen, sondern ja, darüber hinaus. Und ich muss sagen, rundum betreust du auch die Patienten, ne?
Genau, also ich denke, also das ist jetzt nicht nur mein Part, sondern auch dein Part. Also ich denke, wir sehen ja die Patienten in verschiedenen Situationen, also wir im häuslichen Umfeld, du in der Praxis und jedem von uns fällt vielleicht irgendwie ein anderes Thema auf, das wo den anderen noch nicht bewusst war und das bespricht man dann natürlich miteinander und versucht dann ein Gesamtkonzept für den Patienten zu stricken. Genau. Und was man natürlich dazu sagen muss, ich kann natürlich nicht alle Patienten selber versorgen. Also unsere Mitarbeiter, die geben mir nach jedem Patientenbesuch ein kleines Reporting, dass ich weiß, was war da los, wie ist der Status bei dem Patienten und gibt es irgendwas Wichtiges, was ich dann zum Beispiel an das jeweilige Zentrum oder jetzt in dem Fall an Susanne weitergeben muss.
Naja, und weißt du, wenn ich so Patienten habe, die wir sonst nicht so regelmäßig in unserer Sprechstunde haben, vielleicht nur ein oder zwei bei einer milden Hämophilie und hatten eine OP, da bekommen wir tatsächlich auch eine sehr gute Rückmeldung, wie die Wunde aussieht und wie die Wundheilung aussieht und ja, so verschiedene Dinge und auch was so im Zwischensetting zu Hause abläuft, ne? So, wo wir denken, Mensch, den müssen wir nochmal bei dir zum Beispiel in der orthopädischen Sprechstunde nochmal sehen. Also wir bekommen doch tatsächlich, das muss ich sagen, ist eine Add-on Versorgung und auch Information, die ich jetzt heute, muss ich dir sagen, auf die ich gar nicht mehr verzichten mag, muss ich dir sagen, weil die brauche ich.
Das freut mich zu hören.
Die brauche ich mittlerweile, muss ich dir sagen. Wenn ich mir vorstelle, was ich früher alles gemacht habe und was jetzt mit übernommen wird, das ist schon toll. Tolle Arbeitsteilung, sage ich dir.
Ja. Wie kommen denn die Patienten zu dir? Oder wie kommst du zu den Patienten? Wie läuft der Informationsfluss? Wird das immer aus dem Zentrum gesteuert?
Genau, also das ist das Wichtigste. Also, ja. Der initiale Wunsch, Unterstützung zum Kriegen, darf natürlich vom Patienten kommen und sie dürfen mich auch natürlich kontaktieren. Aber es ist halt immer eine Zusammenarbeit, eine Teamarbeit mit dem Zentrum und wir unterstützen keinen Patienten, wo nicht der Behandler damit einverstanden ist.
Ja.
Und es ist ja auch ganz klar eine Tätigkeit, aus Unterstützungsfunktion zum Zentrum. Es soll keinen Zentrumstermin nicht ersetzen, sondern halt zusätzlicher Angebot für den Patienten. Und da ist immer gut, wenn der Patient mit dem jeweiligen Behandler darüber spricht. Er könnte sich das gut vorstellen, er hätte den Wunsch. Und dann muss der Behandler dann auch entscheiden, du bist jetzt der Patient, der wo von dem System profitiert oder eben auch nicht.
Interessant ist aber auch hier, musst du dir vorstellen, Björn, normalerweise hat ein Mitarbeiter irgendwie einen Chef oder zwei Chefs. Du musst dir vorstellen, er arbeitet mit so vielen Zentren, mit so vielen unterschiedlichen ärztlichen Kollegen und er muss sich auf so viele Anweisungen und er kann sich alles merken, wer was will. Und der Kollege will das haben und die Ärztin dies oder sonst was. Ich bewundere das, muss ich sagen. Also, und lässt sich drauf ein.
Genau, also du hast jetzt angesprochen, also Ich sehe jetzt die Behandler nicht als meinen Chef, sondern dass wir einfach ein Team, ein gemeinsames Team sind, was ein bestimmtes Problem oder eine bestimmte Sache miteinander bearbeiten. Und natürlich ist es immer so, dass man sich auf das jeweilige Zentrum, auf den jeweiligen Arzt einstellt. Also wir machen ja selber natürlich keine Therapieempfehlungen oder kommentieren Therapien, sondern wir machen genau das, was das Zentrum wünscht und was in dem Fall wahrscheinlich dann auch das Beste für den Patienten ist.
Viele Patienten sagen, Mensch, das ist doch bestimmt teuer. Müssen die Patienten dafür was zahlen?
Nee, also der Service ist gratis, zumindest für den Patienten.
Ja.
Und ist immer ein Unterstützungsangebot für den jeweiligen Medikamentenhersteller.
Mhm. Okay, also auf die Patienten kommen selbst keine Kosten zu?
Genau, richtig.
Sehr gut.
Ja, also ich muss sagen, das ist ein sehr gutes Angebot und ich muss sagen, ich mache es ja noch nicht so lange, ich mache es ja erst seit ein paar Jahren, also anders als der Martin Oliviere, der es in seinem Zentrum ja von Anfang an auch angebietet. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich eher ein großes Ballungsgebiet bin und die Patienten es so gesehen einfacher hatten, zu mir ins Zentrum zu kommen, wobei jetzt dieser Service sensationell ist. Ich meine, zu Hause sein und nicht ins Zentrum zu kommen, um seine normale Prophylaxe zu bekommen, ist toll, muss ich sagen. Also
genau, wie du schon sagst, also es ist ja jetzt nicht unbedingt eine Entlastung für dich oder aus Praxis gedacht, sondern es soll ja ein Zusatzangebot sein, dass man jetzt zusätzlich zu den Schulungen, zu den Terminen und in der Praxis halt nochmal eine Möglichkeit hat zu üben, dass man zusätzlich eine Möglichkeit hat, nochmal seine Fertigkeiten in der Substitution zu üben. Und es gibt ja auch oft Patienten, die wollen ein sehr langes Substitutionsintervall haben, zwischen 10 Tage oder nur wöchentlich oder irgendwie sowas. Und da macht es natürlich schon Sinn, dass man vielleicht dazwischendrin einmal so Übungseinheiten macht, Trockenversuche, die Patienten irgendwas oder die Angehörigen beibringt, wie man gegenseitig an sich oder an Angehörige, an Freunden die Substitution übt. Und der letzte Schritt ist ja dann erst, dass man dann ans Kind geht und da punktiert. Da sollte man dann die Fertigkeiten so weit haben, dass das einigermaßen perfekt läuft.
Nur diese Trockenübung, die bietet ihr auch an?
Ja, genau. Also zusätzlich praktisch zu der Schulung anfangen. Ja.
Er hat eben was ganz Interessantes gesagt. Er hat gesagt, er guckt sich das Laufmuster an, das Bewegungsmuster. Das bringt mich jetzt immer noch mehr dazu, dass wir noch viel, viel mehr den Homecare mit in unsere, vielleicht, müssen wir das noch mal überlegen, Sprechstunde oder auch noch mal in unser Programm mit einbinden sollten. Sie nochmal add-on, ich sag mal nicht zu schulen, aber vielleicht auch nochmal ihnen das ein oder andere nochmal mit auf den Weg zu geben. Vielleicht gibt es da nochmal die ein oder andere Möglichkeit, da nochmal vielleicht nochmal ins Gespräch zu kommen, um mit euch, ja, kleinere Kinder, Patienten, die eine Verletzung hatten, etc. pp., das nochmal miteinander nochmal aufzubauen. Das wäre doch vielleicht eine gute Maßnahme.
Fände ich klasse, weil wir sind natürlich keine Physiotherapeuten oder Orthopäden. Also wir können klinisch natürlich schon gut beurteilen, aber ich denke, so Feinheiten rauszufiltern, die wo jetzt halt, so wie du, Björn, siehst bei deinen Sprechstunden.
Aber ihr kriegt ja unheimlich viel mit. Ihr habt ja den, wie du sagst, den geschulten Blick und es ist ja oftmals so, dass man feststellt, da stimmt was nicht. Mhm. Und dann sagt man, okay, dann muss ich jetzt mal genauer hingucken und dann muss ich eine Meldung abgeben. Das ist nochmal so dieser vielleicht ein bisschen objektivere Blick von außen, was der Patient selbst so gar nicht wahrnimmt. Mhm. Und da ist das natürlich eine enorme Unterstützung.
Mhm. Genau. Ja. Also das ist ja oft, dass man einfach nur durch Zufall dann kleinere Dinge entdeckt. Im Gespräch zum Beispiel mit den Eltern, dass erwähnt worden ist, dass heute Morgen wieder der Sohn aus dem Bett gestiegen ist, hat er sich irgendwie komisch bewegt oder ist nur auf die Zehenspitzen gegangen und hat gehinkt, aber jetzt schaut schon wieder besser aus. Mhm. Und dann, wenn man nachfragt oder sich das Kind anschaut, sieht man halt dann Auffälligkeiten im Bewegungsmuster.
Mhm. Ihr seid ja dann auch lange bei den Patienten wahrscheinlich, ne? Das ist ja keine Sache, die nach 2 Minuten vorbei ist, sondern wie lange seid ihr ungefähr?
Also im Schnitt tatsächlich fast eine Stunde.
Wahnsinn. Also würde, ja, und da redet sagen, man natürlich auch über andere Sachen und nicht nur über die Erkrankung. Ja. Was sind denn so die Themen, die die Eltern ansprechen?
Also während unseren Terminen sind tatsächlich die Substitution das Hauptaugenmerk. Also da, dass wir uns gemeinsam die Extremitäten der Kinder anschauen, dass wir gemeinsam schauen, wo sind vernünftige Punktionsstellen, dass wir uns auch die Extremitäten der Eltern anschauen und Punktionsstellen detektieren für die Übungssessions untereinander. Und Themen, was immer bewegt, Hauptthema ist immer Urlaub tatsächlich.
Mhm. Ach.
Ja. Also Urlaub und Sport. Also das sind so die zwei.
Da bringt er mich auf was. Urlaub, wenn die Patienten innerhalb Deutschlands in den Urlaub fahren, fahren die auch noch dahin. Also das heißt, sie spritzen die Patienten im Urlaub. Oder wenn die Kinder auf Klassenfahrt sind, machen die das auch. Das ist total sensationell, sage ich dir. Es gibt jetzt nichts, was die Kinder nicht machen können oder die Patienten nicht machen können.
Genau, aber du hast selbst Wichtiges gesagt, Susanne. Also ich weiß jetzt nicht, ob man das da in dem Podcast so ausschauen darf. Ich bin immer ein bisschen streng. Also ich finde, Urlaub innerhalb Deutschland, da wo man irgendwie mit irgendeinem System auffangen kann und unterstützen, finde ich immer ganz gut. Aber solange die Eltern nicht selber substituieren können, finde ich oft Urlaub oder Urlaubsaufenthalte im Ausland oft einmal kritisch. Weil wir haben gezeigt, also es muss nicht immer sein, aber in 40-50% der Fälle kann es halt oft einmal zu Situationen kommen, die wo dann unschön sind. Ja. Dass vielleicht doch irgendwie ein kleinerer Unfall passiert, dass man Zusatzinjektion braucht oder dass eventuell die Prophylaxe dann bei dem Kinderarzt, den wo man auserkoren hat im Urlaubsland, dann nicht so funktioniert, weil der die Routine in der Punktion nicht hat. Also ich finde es immer besser, man ist geschult, man kann das aus dem FF und dann macht man einen Urlaub irgendwo in einem...
Das sehe ich aber auch so, weißt du? Also ich meine, die Eltern fragen mich auch oft, wie ist das mit dem Ausland und so weiter. Da muss ich manches Mal, wenn die noch nicht selbst und eigenständig spritzen können, die Eltern, da zucke ich manches Mal zusammen. Kommt immer ein bisschen auf die Situation an, aber ich sehe das genauso wie du, Tom. Ja, ich hätte ganz gerne, dass sie doch autonom sind, also wirklich selbst und eigenständig das machen könnten. Also ich, wie gesagt,
macht's verbieten, einfacher zumindest.
Macht's einfach. Wir können es ihnen nicht verbieten, wir können immer nur Ratschläge geben und sagen, wie wir es gerne hätten, aber am Ende des Tages muss...
Und es gibt ja auch vielleicht Urlaubsorte tatsächlich auch außerhalb von Deutschland, da wo man schon gute Erfahrungen gemacht hat, da wo man dann Empfehlungen zu bestimmten Zentren geben kann und Kinderärzte, die wo das wunderbar dann mitbetreuen, dann...
Ja, und das kann ja Motivation sein, das Spritzen schnell zu erlernen, um eben in den Urlaub zu fahren oder ins Ausland in den Urlaub zu fahren.
Ja.
Das heißt aber, euer Netz in Deutschland ist so groß, dass ihr im Prinzip in jeder Ecke jemanden habt, der dann zur Not auf eine Klassenfahrt oder in einen Urlaubsort innerhalb von Deutschland hinfahren könnte, um dann entsprechend zu substituieren.
Also zumindest fast... flächendeckend. Also wenn jetzt natürlich ein Patient Urlaub auf Rügen machen möchte, kann es schon einmal ein bisschen eine längere Vorbereitungszeit bedürfen.
Da gibt es ja bestimmt die ein oder andere Möglichkeit, wo Eltern dir bestimmt auch noch ein Zimmer zur Verfügung stellen können, oder?
Das wäre toll.
Genau.
Also, falls jetzt irgendwelche Eltern mithören, die wo in irgendeinem Karibikaufenthalt planen, also bin ich auch gleich dabei.
Ja, genau. Okay, also wir werden das publik machen.
Ja. Genau, oder? Das machen wir doch mal. Ja. Ja, aber ich glaube, das ist ein guter Überblick. Wir haben ja euch oft erwähnt in verschiedenen Podcasts und jetzt haben wir dich hier live, hier in Wien auf der GTH. Ganz toll, Tom. Vielen Dank.
Nichts zu danken.
Ja, Tom.
Ich hoffe, dass mein Dialekt keine Probleme nicht macht und dass die meisten, aber das ist ja der Vorteil vom Podcast, man kann ja zurück und vorspulen und sich das dann vielleicht nochmal anhören.
Ja. Ah, ich glaube, das kriegen wir hin und kriegen auch die Zuhörer hin. Tom, ich danke dir. Es ist nicht nur das Spritzen, haben wir heute gelernt, sondern es sind viele, viele andere Aspekte, wo ihr wirklich eine wichtige Rolle habt. Also danke, dass es euch gibt und danke, dass du heute dabei warst.
Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan Biovitur. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.